Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Wir gehen in unserem Podcast regelmäßig auch auf die Aussichten der Börsen ein. Gestartet sind wir traditionell mit dem Börsenausblick 2026 auf den DAX und den deutschen Aktienmarkt. Heute möchten wir euch einen Ausblick auf die US-Börsen geben. Auch die Wall Street hat ein spannendes Börsenjahr 2025 erlebt. Doch wie sind die Aussichten für das laufende Jahr? Und auch wenn die jüngsten Ereignisse wieder für deutlich mehr Unsicherheit gesorgt haben, möchten wir trotzdem einen Blick auf 2026 und die Möglichkeiten des Börsenjahres werfen. Hierzu freue ich mich, heute eine neue Stimme in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Interviewpartner heute ist Herr Franke von der europäischen Finanzgruppe ODDO BHF. Hallo Herr Franke, schön, dass Sie heute dabei sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Franke, auch wenn wir eigentlich den Fokus auf 2026 legen möchten, möchte ich trotzdem noch unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr geben. Könnten Sie einmal das Börsenjahr 2025 an der Wall Street für uns einordnen?
Das mache ich sehr gerne. Vielleicht 4-5 Eckpunkte. Wir sind ja gestartet vor 14 Monaten, muss man jetzt sagen, mit dem sogenannten Trump-Trade. Alles war auf grün gestellt. Deregulierung, Abbau von Bürokratie mit Elon Musk, Steuersenkung geplant. Es kam dann aber immer mehr schon im Laufe des Februar, ziemlich schnell nach seiner Vereidigung, das Thema Zoll ins Spiel. Nicht ganz überraschend. Aber vor allen Dingen dann der sogenannte Liberation Day, wie Donald Trump ihn nennt, der 2. April, war dann die erste große Zäsur. Denn es kamen Ankündigungen über Zollerhöhungen, die deutlich über dem lagen, was die Märkte antizipiert haben. Und da war es spätestens da eigentlich schon vorher einsetzen, erstmal mit dem sogenannten Trump-Trade, also ein positives Börsenumfeld, vorbei. Es gab dann ein weiteres Phänomen, aber auch keine 2 Wochen danach, dieses Zurückrudern, wir können uns erinnern, Aussetzen, Aufheben der Zölle. Insgesamt kann man sagen, ein ziemliches Chaos und Unübersichtlichkeit, die Börsen dann sehr schnell wieder beruhigt hat und zur vorherigen Tagesordnung hat übergehen lassen. Phänomen, das wir seitdem öfter gesehen haben, wenn die Börse auf Trump Entscheidung, Ankündigung negativ, nachhaltig negativ reagiert, er das dann auch wieder zurückgenommen hat, zurückgerudert hat. Und dann ging es eigentlich, wenn man auf die Indizes guckt, in der Führung der Technologie oder der Nasdaq und S&P dazwischen und der Dow Jones hinterher, relativ kontinuierlich bergauf bis zum Jahreswechsel, aber unter der Indexoberfläche wechselten doch so ein bisschen die Favoritenthemen. Auf der Zielgeraden des Jahres wurde die Marktbewegung dann weiter. Es waren also nicht mehr nur die großen Technologiewerte oder die sogenannten magischen 7, die es angeführt haben. Und das Thema KI, damit zusammenhängen, kriegte auch eine andere Tonalität. Bis weit in den Sommer hinein war das ein Kurstreiberthema. Spätestens ab Spätsommer wurde da differenziert drauf geschaut.
Jetzt haben Sie künstliche Intelligenz und die großen Tech-Werte schon angesprochen. Dann würde ich sagen, blicken wir direkt mal auf 2026. Sie hatten es schon gesagt, KI war zumindest in der ersten Jahreshälfte bis in den Sommer einer der Haupttreiber der Börsen. Und inzwischen sind die Investitionen der Unternehmen allgemein ja kaum noch zu greifen. Allerdings kamen zuletzt auch Unsicherheiten auf, was eine KI-Blase angeht. Davon war zuletzt vermehrt die Rede. Wie schätzen Sie da die Lage für 2026 und vielleicht auch fortfolgend ein?
Ja, 2 Aspekte dazu, denke ich, die man auseinanderhalten muss. Angesichts dieser starken Kursbewegung und auch Bewertungsanstiege erinnern sich viele Investoren an die Jahrtausendwende. Damals war es Technologie, Medien, Telekom, die TMT-Blase, ob sich so etwas wiederholt. Ich denke, die Situation ist schon anders, bezogen auf das, was in der KI, wie wir alle sehen, mit hohem Tempo passiert, steht sicherlich noch relativ am Anfang, was wir da an Entwicklung sehen, an Innovation. von der sozusagen realen Anwendung der KI. Davon unterscheiden muss man, was halt kursmäßig an den Börsen bei den involvierten Unternehmen passiert ist. Angesichts der Hossen stehen wir dort sicherlich nicht am Anfang der Bewegung. Dort ist sehr, sehr viel Wachstum, sehr viel Fantasie in den Kursen antizipiert. Und das korrigiert sich, wie Sie es eben auch schon anmoderiert haben, in den letzten Wochen und Monaten sehr differenziert.
Ein weiterer wichtiger Punkt oder der auch viel zuletzt die Börsen bewegt hatte, war das Ende der Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell im Mai, dem US-Notenbankchef. Und es wurde viel spekuliert, wen US-Präsident Donald Trump gerne an der Spitze der Fed sehen würde. Zuletzt war von Kevin Warsh die Rede. Kann es hier noch Überraschungen geben?
Überraschung kann es bei Donald Trump immer geben, darum muss man gefasst sein. Aber nein, im Ernst, das ist das wahrscheinliche Szenario, dass nach der Nominierung jetzt der Prozess, und der ist etwas länger und komplexer, deswegen dauert das jetzt auch noch gut 2 Monate, darauf hinausläuft, dass Kevin Warsh, der neue Vorsitzende der amerikanischen Notenbank Fed, vor allen Dingen des Geldmarktkomitees, dort, wo die Zins- und Geldpolitik entschieden wird. Alles andere wäre eine Überraschung. Es könnte eine Verzögerung in dem Prozess geben, denn ein republikanischer Senator, der auch nicht wiedergewählt werden wird, hat angekündigt, er werde keiner neuen Nominierung zustimmen, ähnlich die Anschuldigung gegenüber Jerome Powell. Es geht da ja um eine Kostenüberschreitung für eine Notenbank, wo letztendlich ausgehend ja vom Weißen Haus dort Untersuchungen eingeleitet worden sind. Bevor das nicht geklärt ist, werde er keiner neuen Nominierung zustimmen. Der Ecke könnte sozusagen ein Störfeuer kommen, was den zeitlichen Prozess angeht. Von den Kandidaten eher nicht. Für Donald Trump selber ist die Sache eigentlich ganz klar. Er sagt, in kurzer Zeit, werden meine Leute, sprich die auf seine Wünsche hören, die Mehrheit im Gremium haben und damit auch die Zinspolitik oder die Geldpolitik genereller gesagt, nach seinen Wünschen ausgestaltet. Also wir haben mit Kevin Warsh zu rechnen. Und es war ja auch durchaus erstmal eine beruhigende Nachricht, dass diese Person dann genannt wurde.
Von wie viel Verzögerung sprechen wir da im schlechtesten Fall, sage ich mal?
Das kann schon ein paar Wochen dauern. Wir sind in einem politischen Prozess, ja, und von daher können wir uns schon vorstellen, dass es dann auch genau durch das Banking-Komitee des Kongresses und durch den Senat, also die zustimmungspflichtigen politischen Ebenen geht. Aber da wird es Anhörungen geben, so wie wir das in den USA kennen, das ist ja dann auch sehr öffentlich. Aber die Finanzmärkte, die Investoren achten natürlich jetzt vor allen Dingen darauf, wie äußert sich Kevin Warsh, gerade auch mit Blick auf seine vergangenen Positionen. Er ist ja kein Neuling in der amerikanischen Notenbank, eine wichtige Rolle in der Finanzkrise auch schon gespielt und hat eine klare Vorstellung über das Auseinanderhalten von Geldpolitik. Damit denkt er erst an Zinspolitik und Fiskalpolitik. Der ist überhaupt kein Anhänger von Anleihekäufen. Da sind wir natürlich alle sehr gespannt, ob er diese Position durchhält. Denn das hat natürlich massive Auswirkungen auf die amerikanische Zinskurve, auf die amerikanischen Staatsanleihen.
Jetzt hatten Sie es gerade schon kurz angesprochen, aber wie wäre Kevin Warsh insgesamt einzuordnen? Es kamen ja vor allem die Sorgen auf, dass Trump gerne jemanden an der Spitze der Notenbank hätte, der für schnelle Zinssenkungen ist. Wie ist da die Einschätzung?
Also bezogen auf die Zinssenkung, denke ich, kann man relativ zuversichtlich sein, dass die auch von ihm forciert werden, sich dafür einsetzen wird, weil es da um den Kern der Geldpolitik geht. Der andere Aspekt, nämlich Fiskal- oder Finanzpolitik durch die Anleihekäufe, haben wir unter dem Begriff Quantitative Easing in den letzten 10, 15 Jahren kennengelernt, da ist er eben sehr skeptisch drin. Das heißt, die Zinssenkungen werden sehr wahrscheinlich kommen, aber die Anleihekäufe könnten ausgesetzt werden, sodass es für die längeren Laufzeiten selbst bei forcierten Leitzinssenkungen nicht unbedingt zu niedrigeren Zinsen kommen muss. Wichtige Fußnote immer dabei, Kevin Warsh ist nicht der alleine Entscheider. Natürlich richten sich alle Augen auf den Vorsitzenden. Er macht die Pressekonferenz, die Erklärung. Aber es ist ein Gremium von rotierenden Notenbankgouverneuren. Und durchregieren ist damit auch für einen Kevin Warsh nicht möglich.
Ein weiterer Einflussfaktor auf die Börsen dürften sicherlich die Zwischenwahlen, also die Midterm-Elections sein. Wie groß dürfte der sein? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, dass die Bedeutung der Zwischenwahlen und damit der Innenpolitik jeden Monat mehr zunehmen wird. Manche haben ja gesagt, nehmen wir mal Davos, dieses plötzliche Zurückrudern bei Grönland, dass das auch schon innenpolitische Gründe hat, weil es überhaupt nicht populär und verstanden wurde. Ja. Und die Entscheidung angesichts der niedrigen Popularitätswerte von Trump selber, er steht ja aber nicht zur Wahl, aber eben auch der knappen Mehrheit der Republikaner, rechne ich damit, dass immer mehr Entscheidungen mit Blick auf die innenpolitische Stimmung getroffen werden. Das kann auch, das wurde ja im Herbst schon mal andiskutiert, dazu führen, dass beliebtes Instrument in den USA zum Beispiel nochmal Steuerschecks an die Haushalte gut getimt vor dem Wahltermin geschickt werden mit der Unterschrift von Donald Trump und dann natürlich die amerikanischen Konsumenten, die jetzt zweifeln an noch zu hoher Inflation, dann einkaufen gehen und das auch sich auf die Stimmabgabe auswirkt. Denn im Moment ist alles andere als sicher, dass die Republikaner wieder die Mehrheit im Kongress bekommen.
Wir hatten eingangs schon über Zölle auch gesprochen, weil die haben ja 2025 schon sehr geprägt. Inzwischen, nach dem Zollschock, nenne ich es mal, Anfang vergangenen Jahres, haben die Aussagen von Donald Trump für Kursbewegungen gesorgt, aber nicht mehr für so extreme Reaktionen. Es dürfte aber auch dieses Jahr weiterhin ein Thema sein. Wie sehen Sie das?
Also zwei, drei Faktoren auch da dazu. Die Börse hat natürlich gelernt und beobachtet, dass wenn es heftige negative Reaktionen an den Finanzmärkten, dass er dann zurückzieht. Die Börsianer haben gleich einen Begriff dazu gewählt, Taco Trump always chickens out, als Anglizismus, zieht also zurück, sodass das nicht mehr eins zu eins gewichtet wird, was da alles so angekündigt wird. Es bleibt aber sehr erratisch, das haben wir ja auch nach dem Urteil des Supreme Courts gesehen, zweiter wesentlicher Faktor. Das Gericht hat einen Teil der Zollerhöhung abhängig von der Rechtsgrundlage für ungültig erklärt. Wir sehen aber, dass es den amerikanischen Präsidenten nicht sonderlich schert, wie Gerichte urteilen. Das heißt, das bleibt ein Instrument, aber immer mit Blickwinkel auf die Innenpolitik, wie eben schon ausgeführt. Die ersten Reaktionen zeichnen ja dann, dass er halt andere Zollsätze auf einer anderen Rechtsbasis ausgerufen hat. Das bleibt ein Belastungs- und Sicherheitsfaktor für die Konsumenten, in erster Linie in Amerika, aber natürlich auch für alle Unternehmen, sei es amerikanische, die dort importieren, sei es insbesondere aus Deutschland natürlich unsere Exportindustrie.
Jetzt zuletzt, die jüngsten Ereignisse haben auch wieder einmal gezeigt, wie volatil die Märkte sind und wie schnell sich da auch Kurse bewegen mit dem Nahostkonflikt, der jetzt, ja, ich sage es jetzt einfach mal, der eskaliert ist. Wie dürften hier die Auswirkungen auch sein, auch wenn sie schwer absehbar sind, weil einen konkreten, ja, ich sage jetzt mal Ablauf oder Aussicht auf ein Ende hat man nicht. Man weiß nie genau, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wie schätzen Sie da die Auswirkungen ein, wenn der Iran-Konflikt weiter, ich sage jetzt mal, anhält erstmal?
Ja. Also auf der amerikanischen Börse war die Reaktion ja zwar volatil, aber sehr verhalten. Per gestern Abend hatten wir, glaube ich, 1,5% mit der günstigen Erholung hergegeben über die drei Tage. Das ist ja überschaubar auf dem Niveau, wo wir uns bewegen. Aber es ist ein Unsicherheitsfaktor und wie wir alle wissen, Börsen mögen lieber Investoren Sicherheit, klarere Perspektiven. Der wesentliche Faktor ist der Ölpreis. Öl und hier in Europa auch die Gaspreise sind ja am stärksten gestiegen. Aus der Ecke heraus kommen die ökonomischen Risiken am Ende für die Gewinne, für den Konsum. Das heißt, es hängt sehr stark ab von der Dauer dieses Konfliktes. Ja, 3-4 Wochen, das macht sich nicht so sehr in den konjunkturellen Perspektiven bemerkbar, aber wenn es länger dauert und dann eben wieder Stichwort Innenpolitik im Zusammenspiel, wenn die Amerikaner sagen, wo liegt eigentlich der Iran und warum zahle ich jetzt einen halben oder einen Dollar mehr für die Gallone Benzin, dann beeinflusst das auch wieder natürlich die Taktik des US-Präsidenten, weil es Wählerstimmen kostet. Also von daher ist meine Einschätzung, es bleibt ein Unsicherheitsfaktor aufgrund der vielen Facetten drin, wenn man die Nachrichten der letzten 4-5 Tage verfolgt. Aber es ist auf der anderen Seite, ich habe am Wochenende mal nachgedacht, in den letzten 35 Jahren, seit ich im Geschäft bin, wie viele Nahostkrisen und Kriege haben wir eigentlich erlebt? Das Ergebnis von allen, bei allen Unsicherheiten und allem Respekt vor der Eskalation dort, waren immer temporäre Auseinandersetzungen. Das heißt, wir rechnen damit, dass sich das auch wieder bezogen auf den Markteffekt beruhigen wird.
Was wären für Sie noch weitere Einflussfaktoren, die das Börsenjahr 2026 prägen dürften?
Also die Midterm Elections haben wir schon angesprochen. Ich glaube, das ist das wichtigste Thema mit. Und dann natürlich auch der weitere Gang der Unternehmensergebnisse. Es sind ja sehr positive, auch begründbare Gewinnschätzungen drin. Jenseits aller Politik und die damit verbundene Volatilität ist für den mittel- und längerfristigen Trend ja die ökonomische Entwicklung auf Unternehmensebene, damit Umsätze und Gewinne relevant. Dass diese Schätzungen, so wie sie dort eingepreist sind, sich auch in der Größenordnung realisieren. Das heißt, circa plus 15-16% Gewinnsteigerung in diesem Jahr in den USA. Da helfen die Steuersenkungen, da helfen im ersten Halbjahr der abgewertete Dollar gegenüber dem ersten Halbjahr des letzten Jahres. Allein das fördert ja die Gewinne all der globalen Konzerne schon. Darauf kommt es an. Und ein Markttreiber, was wir zu Anfang schon mal angesprochen haben, das Thema KI, das heißt, die großen Technologiewerte, die haben einen enormen Einfluss aufgrund ihrer hohen Kapitalisierung auf die Börse, wie sich das Thema weiterentwickelt, werden die Chip-Werte eher weiter die Gewinner sein oder kommen die Software-Werte, beispielhaft wie zuletzt gesehen, doch stärker wieder zurück nach dem heftigen Abverkauf der letzten Wochen.
Auch wenn es immer schwierig ist, konkrete Zahlen zu nennen, aber vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer einmal, was sind konkret die Aussichten für die US-Leitindizes in 2026?
Also wir denken, dass die Nasdaq, gerade vor dem Hintergrund des Gesagten, dass diese KI-Euphorie sich gelegt hat und deutlich differenziert darauf geschaut wird, auch von dem Bewertungsniveau, dass die Nasdaq, die Technologiewerte, die Bewegung nicht mehr so anführen werden wie in den letzten Jahren, sondern der Markt ist eben schon breiter geworden, dass breitere Indizes, nicht so technologielastige Indizes wie zum Beispiel der Dow Jones oder der S&P besser abschneiden werden als die Nasdaq. Und ich würde es dann eher in Prozentwerten oder eine Range nennen, dass wir von den heutigen Niveaus aus eine Bewegung durchaus von 5-8% zulegen können.
Wir dürfen dann auf jeden Fall gespannt bleiben, wie sich die Märkte in diesem Jahr weiterhin entwickeln. Vielleicht sprechen wir ja Ende des Jahres nochmal über das Börsenjahr 2026, wie es sich dann wirklich entwickelt hat.
Sehr gerne.
Ich darf mich an dieser Stelle für das interessante Gespräch und die Einordnung der Situation auch bei Ihnen bedanken, Herr Franke, und hoffe, wir hören uns dann Ende des Jahres wieder hier an dieser Stelle.
Hoffe ich auch.
Wir verabschieden uns auch an dieser Stelle von euch und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibt gesund und schaut unbedingt auf unserer Homepage effekt-spiegel.com vorbei. Dort halten wir euch wie immer werbefrei und unabhängig über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.